Die Sonne schien, Darmstadt hat 2 Tore gemacht und trotzdem nicht gewonnen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immer härter Podcasts mit mir, Inga Bördeling, und meinem Kollegen Nelis Heidemann. Hallo Nelis.
Hallo Inga, erster Tag des Sommers heute in Berlin hier, ne? Erste Podcast-Folge im T-Shirt für mich. Und das ist ja irgendwie ganz angenehm nach unserem Spielerlebnis am Wochenende, ja, wie wir beide doch noch dick eingepackt in Winterjacke im Olympiastadion saßen.
Ich habe es irgendwann in den Live-Ticker geschrieben, die eine Hälfte hat schon Frühlingsgefühle und sitzt im T-Shirt auf der Tribüne, die andere Hälfte des Stadions ist froh, dass sie die Winterjacke noch nicht eingemottet hat. Es waren wirklich verschiedene Welten.
Ja, ganz paradoxe Situation, aber es gibt offenkundig die bessere Seite im Olympiastadion, um als Zuschauer einfach so dabei zu sitzen.
Und da sitzen wir nicht.
Gerade, ja, und das ist für die Journalisten. Aber unsere Zeit wird auch noch kommen, wenn Mitte Mai am letzten Spieltag 35 Grad auf dem Platz unten sind. Dann ist es da oben, wo wir unterm Dach hocken, nämlich schön angenehm. Ne? Dann weht der leichte Wind da durch.
Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst, dass du irgendwann hier nicht mehr sitzt, weil du dann in die Wetterredaktion
gewechselt bist. Weil ich von Wetter.com abgeworben werde oder was. Ja. Na, schauen wir mal. Das wird, glaube ich, nicht passieren.
Wir reden erstmal nicht mehr über das Wetter, sondern über Hertha BSC und das Remis gegen Darmstadt. Es war nichts Halbes und nichts Ganzes, dafür gab es aber Gewinner, Verlierer und Szenen des Spiels. Und es gibt einen Ausblick inklusive der Frage, wann ist der Klassenerhalt denn jetzt fix? Und das kann ich schon mal vorwegnehmen, es wird eine gute Nachricht am Ende dieses Podcasts geben. Aber erstmal Hertha BSC gegen Darmstadt 98, 0:1, Isaac Littbeck in der 48. Minute, 1:1, Alexander Vukotic in der 62. Minute, und alle wissen, da war kein Hertha-Spieler dabei, es war ein Eigentor und damit ein Remis, das beide Mannschaften nicht so richtig weiterbrachte.
Es war ja dieses Eigentor, vermutlich, wenn der Darmstädter ihn nicht reingegrätscht hätte, wäre dann doch wieder Fabian Reese da gestanden. Deswegen schöne Grüße nach Darmstadt, vielen Dank. So können wir auch mal ein bisschen Variation im Podcast hier einfließen lassen und müssen jetzt nicht die nächste Reese-Eloge halten, auch wenn er es sich natürlich verdient gehabt hätte. Aber jetzt mal andere Torschützen.
Ja, und er hat es sich auch nicht verdient, war nicht sein Spiel.
Die Darmstädter hatten ihn gut im Griff, ne? Das kann man vielleicht so vorwegnehmen.
Also kommen wir direkt zu meinem ersten Gewinner.
Ja.
Florian Kohfeldt.
Oh, sehr gut.
Darmstadts Trainer ist es hervorragend gelungen, Fabian Reese komplett den Tag zu versauen. Er hat ihn so rausgenommen, dass er wirklich keine Schnitte hatte, keine Räume, keine Läufe, wenige kreative Ideen, wenige Impulse. Das, was er nach vorne wirklich durfte, ist dann irgendwie ein bisschen versandet, weil der Richern in der Mitte halt auch keinen bombastischen Tag hatte. Aber es hat einfach vorne und hinten nicht funktioniert für ihn. Er ist nachher auch wutentbrannt beziehungsweise ziemlich sauer durch die Mixzone gestapft, hatte auch keine Lust zu reden. Florian Kohfeldt hat das geschafft, was viele in den letzten Wochen nicht geschafft haben, nämlich ihm den Spaß zu nehmen und ihn aus dem Spiel zu nehmen. Und ja, das hat dazu geführt, dass die Offensivriege bei Hertha BSC weitestgehend unter ferner liefen war.
Florian Kohfeldt war auch sehr happy auf der Pressekonferenz gefühlt. Ne? Also er sagt, okay, ordentliche gute Leistung, ordentliches gutes Ergebnis. Ich dachte, okay, also ihr steht immer noch hinter Hertha BSC, immer noch einen Punkt. Und Hertha hat jetzt nicht unbedingt so ein Feuerwerk abgefackelt,
aber da siehst du
dass
mal,
sie jetzt an die Wand gespielt worden
wie viel wäre. Eindruck so 3 Siege in Serie machen. Unter anderem einer beim damaligen Tabellenführer Köln. Also das sieht die Republik in der zweiten Liga und das macht Eindruck. Und dann hat man auch mal ein gutes Gefühl, wenn man mit 1:1 da rausgeht.
Ja, und das Gefühl war auf Hertha-Seite ja nicht so krass gegeben. Ne? Also das fand ich ganz bemerkenswert, dass jetzt die Herthaner immerhin wieder nicht verloren hatten, aber schon auch relativ klar angesprochen haben, dass die erste Halbzeit zum Beispiel gar nicht gut war. So, ne? Und das ist der richtige Weg, jetzt wirklich wieder schon ehrgeizige Ansprüche zu haben und eben auf Besserung zu setzen. Ne?
True.
Ich habe Kevin Cesar als Gewinner aufgeschrieben.
Schön.
Das ist der Mann, der Michael Cuisans ersetzt hat auf der Halbposition im Mittelfeld und der fast 2 Monate nicht in der Startelf stand. Ne? Ist ja die alte Geschichte in dieser Saison, immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und jetzt zuletzt 2 Joker-Einsätze gehabt. Und ich war wirklich überrascht, wie gut er früh im Spiel war. Echt griffig, auch auf dieser Halbposition. 2 Kämpfe gewonnen, Bälle erobert, schnell nach vorne umgeschaltet. Da hat dann noch nicht alles gepasst, dass er jetzt den letzten tödlichen Pass spielen konnte. Aber wirklich vielversprechende Ansätze. Ist dann nach 1 Stunde ausgewechselt worden.
Was mich übrigens überrascht hat.
Genau, vielleicht war es natürlich so ein Fitnessthema noch, dass er noch nicht ganz auf der Höhe ist, um wieder 90 Minuten zu gehen. Aber es war auch durchaus taktisch, habe ich schon den Punkt gesehen, dass irgendwie zu dem Zeitpunkt im Mittelfeld so ein paar Löcher sich auftaten und Kabofnik, der dann als 2. Sechser da reinkam, hat das so ein bisschen mehr schließen können. Aber Kevin Sessa, guter Auftritt und echt gute Wettkampfhärte gehabt, ne? Was ja wirklich nicht selbstverständlich ist. Und wird vor allem ja am nächsten Wochenende wieder gebraucht sein, weil jetzt Ibo Maser derjenige ist, der mit Gelbsperre ausfällt.
Richtig, lange Zeit sah es gut aus, als würde Hertha BSC tatsächlich ohne weitere Gelbsperre aus diesem Spiel kommen. Dann war die Nachspielzeit und Ibo Maser sah doch noch gelb. Das ist richtig, können wir nachher auch noch drüber sprechen. Ich habe noch zwei weitere Gewinner. Jos Luhukay.
Jetzt gehen wir aber ganz...
Ich habe heute ganz wilde Gewinner rausgesucht. Ja, ja. Ist und bleibt der Trainer, der bis zum bislang letzten Mal mit Hertha BSC viermal in Folge gewinnen konnte. Das war in der Saison 2012, 2013. Einmal im Dezember, Februar und dann noch einmal im April, Mai. Also wirklich zweimal in einer Saison, vier Siege in Serie. Das ist schon respektabel und Hertha hat es jetzt nicht geschafft, diese Serie eben auch zu erreichen und somit bleibt Jos Luhukay da ein Alleinstellungsmerkmal.
Was macht der Mann eigentlich heute? Weißt du das etwa auch, Inge? Nee, vielleicht, wenn ihr es wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Mich einmal interessieren, ob es den auch noch gibt mit seinem iconic Schnauzer und so. Vielleicht hat er sich irgendwo auf dem Sofa liegend gefreut, dass er diese Rolle hat.
Richtig.
Es war ja eine wilde Zeit damals, ne? Haben wir ja im Vorspann des Live-Tickers geschrieben, auch was da so los war. Angela Merkel unter einer schwarz-gelben Koalition. Safe and Sound auf Platz 1 der deutschen Single-Charts.
Dieses Lied hat mich jetzt drei Tage begleitet und ich war heute Morgen weg und jetzt hast du es wieder erwähnt und ich wette mit dir, dass es mich jetzt die ganze Woche noch begleitet. Ja. Herrlich. Ich habe noch einen Gewinner.
Ja.
Toni Leisner.
Den habe ich auch noch aufgeschrieben.
Ja, wunderbar. Natürlich. Ja. Er wird noch zum Trickkünstler. Es war auch schon die Nachspielzeit angebrochen. Da haut er da eine Akrobatikeinlage im Strafraum raus. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wie er es gemacht hat. Ich glaube, er auch nicht. Er hat gesagt, ich habe mal was probiert, was ich sonst nur im Training probiere. Irgendwie ein Überheber über einen Gegner und dann nochmal abgezogen. Er hat nur den Pfosten getroffen und sonst wäre es sicherlich das sehenswerteste Tor seiner Karriere gewesen. Und Benny Weber wäre wahrscheinlich Stuntepede ins Büro gelaufen und hätte ihm einen neuen Vertrag geholt. Aber es sollte nicht sein und er hat nachher auch gesagt, ja, schade, dass der Ball dann auch nicht irgendwem anders noch vor den Fuß gefallen ist. Das hätte die Führung verdient gehabt.
Das hätte aber auch die Schönheit dieser Szene so ein bisschen genommen, die ich als meine Szene des Spiels deklariert habe. Deswegen müssen wir jetzt einmal springen.
Ja.
Aber das war ja wirklich eine Sensation, diese Aktion, zumal er ja diesen Rüberflicker mit dem ersten Kontakt gemacht hat, wo der Ball zu ihm kam. Also das war ja so intuitiv, dass er überhaupt diese Aktion in seinem Handlungsrepertoire hat. Das war Donnerwetter. Benny Weber hat gesagt, ich weiß nicht, ob er sich's von Ibo Maser oder Fabi Reese abgeschaut hat, aber das verdeutlichte ganz gut, es gibt eigentlich genau zwei Spieler bei Hertha BSC, die solche Sachen können.
Ohne sich die Füße zu brechen.
Nicht unbedingt der Turm in der Schlacht, in der Innenverteidigung gehörte dazu, ne? Also Leisner hat ja auch gesagt, er probiert was, was er sonst nur im Training probiert. Genau. Finde ich auch interessant, dass er offenbar solche Sachen im Training probiert, aber dass diese Aktion in der Nachspielzeit eben von so einem aufreibenden Spiel stattgefunden hat, hat eben auch gezeigt, er ist mental voll präsent noch, ne? Er ist voll vorne dabei und auch in der Lage, solche Spiele zu drehen. Und ich finde, es spricht aktuell vieles für einen neuen Vertrag für Toni Leisner, oder?
Ich finde auch, denn auch defensiv war er ein Mann des Spiels mit Eisenschädel und Bleifuß immer dazwischen, wo er sein musste.
Auch einmal sehr schön Erklärungsaktion mit der Hacke, so wo er mit so einem kleinen Kreisliga-Move einfach das Bein nochmal hinten hochgefahren hat und dann tatsächlich den Ball da abgefangen hat. Ne?
Immer also, wieder wichtig und großartig. Immer wieder zur Stelle. Ja. Und ich finde auch, er hat nach dem Spiel auch gesagt, es laufen Gespräche im Hintergrund und ich glaube, Hertha BSC tut gut daran, ihm noch einen Vertrag für eine Saison zumindest zu geben, weil ich glaube, du brauchst diese Erfahrung und diese Mentalität, mit der er vorangeht, auch für den Bundesliga-Aufstieg.
Das ist vor allem so eine ungeheime Resilienz, die er an den Tag legt, sowohl unter Christian Fehl als auch unter Stefan Leitl war er zuerst auf der Bank, ne?
Ja.
Und hat dann beide Male diese Aktion angenommen und sich eben wieder vorgekämpft, Verantwortung übernommen und sich völlig zu Recht als Kapitän wieder etabliert. Inzwischen jetzt mit der Systemumstellung gibt's auch eigentlich fast keine Alternative mehr, weil eben aktuell nur drei fitte Innenverteidiger wirklich, wenn man Pascal Clemens nicht dazu zählt, im Kader sind. Aber ja.
Pascal Clemens ist ja auch nicht fit.
Genau, fit ist er sowieso nicht, das kommt noch dazu. Ja.
Wo du gerade schon von deiner Szene gesprochen hast, kann ich meine mal schnell einstreuen, weil wir ja auch gerade bei den künstlerisch wertvollen Beiträgen dieses Spieltags sind. Und zwar hast du gerade gesagt, Toni Leisner hat sich das vielleicht von Ibo Maser und Reese abgeschaut, das sind die einzigen, die sowas können. Linus Gechter hat auch so eine kleine Dribbeltanzeinlage an der Seitenlinie vollführt. Ich habe dich noch angehauen und meinte so, guck mal, was der da macht, weil es war so vollkommen anders als das, was man sonst so von Linus Gechter kennt, aber er hat wirklich ein, zwei Spieler, Gegenspieler ausgetanzt und dann noch den Ball zum Mitspieler gebracht. Das hatte schon auch was Künstlerisches, das kann man erwartet.
Ich weiß, ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ich habe irgendwas, war ich gerade am Tippen und dann sagst du, Nelis, es passiert gerade was, ja. Und ja, das ist tatsächlich auffällig, ne? Beide, also sowohl Gechter als auch Leistner aus der Dreierkette heraus mit solchen Schmankerlen, das war schwer erstaunlich und etwas, was man jetzt von einer Dreierkette, von einer Abwehrreihe, die im Abstiegskampf steckt, jetzt auch nicht unbedingt erwartet, wo natürlich dann auch das Gezeter auch von unserer Seite groß wäre, wenn sowas denn schief gehen würde, aber ist es eben nicht. Und so ist es, steht es eben stellvertretend dafür, dass Hertha auch wieder Spaß am Fußball hat. Ich glaube, so kann man das einfach nennen. Das war ja doch sehr viel Ernsthaftigkeit, sehr viel Kampf in den letzten Wochen und jetzt so langsam kommt die gute Laune, die Freude zurück.
Ich finde, es zeigt auch, dass da ein gewisses Grundselbstbewusstsein da ist jetzt, dass man sich sowas auch mal trauen kann. Wenn du da weißt, da hinten reißt ein Loch nach dem nächsten und wir kriegen ein Gegentor nach dem nächsten und wissen eigentlich überhaupt nicht, wo vorne und hinten ist, dann machst du sowas nicht. Oder es wirkt halt wirklich völlig deplatziert. Jetzt ist es aber so, du hast eine Stabilität da hinten, auf die du dich verlassen kannst, auf die du zurückgreifen kannst. Du weißt, jeder springt auch irgendwie für den anderen ein. Das ist ein Riesenentwicklungsschritt und dann kannst du natürlich auch mal wie Linus Gechter so einen kleinen Ausflug nach vorne versuchen, ohne dass er dir gleich hinten das nächste Gegentor beschert. Und das ist, glaube ich, auch der Kern der Sache.
Das leitet schön über zu meinem ersten Verlierer des Spiels, Tjaak Ernst, nämlich verschuldet mit einem individuellen Fehler das Gegentor zum 1-0 für Darmstadt und lässt den Ball prallen von einem wirklich harmlosen Fernschuss. Ja, er war vielleicht ein bisschen verdeckt, aber hat er nach dem Spiel auch selbst ganz klar gesagt, den muss er festhalten.
Oder zur Seite abprallen lassen.
Es ist jetzt das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit, dass er in einem Heimspiel so ein Gegentor auf dem Gewissen hat. Man kann jetzt es positiv betrachten und eben genau das, was du angesprochen hast, dass diese individuellen Fehler, das ist ja ein Thema, was sich die ganze Saison schon durchzieht und Hertha hat sich in der Hinrunde und auch in der frühen Rückrunde ganz häufig davon total aus der Bahn werfen lassen. Jetzt gab es wieder so einen individuellen Fehler und danach gab es aber eben eine Reaktion. Man hat sichtbar gemerkt, wie die Mannschaft mehr nach vorne spielt und gewillt war, im Kollektiv das Ding wieder rauszureißen. Aber Tjaak Ernst ist irgendwie noch so ein bisschen wackelig und man wird nicht so richtig schlau aus ihm dieses Jahr, weil er wirklich tolle Spiele dabei hat, wie das in Köln zum Beispiel letzte Woche und jetzt eben schon zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit so ein Patzer, ne?
Die jüngsten Ergebnisse. Letzte Woche saßen wir hier und haben ihn hochgelobt. Da war er einer der Gewinner des Spiels, weil er auch diesen Sieg in Köln festgehalten hat. Jetzt ist er einer der Verlierer, weil er eben das Gegentor verschuldet hat. Und ich finde, diese Gemengelage zeigt, oder ist ein Sinnbild für die gesamte Saison, weil er immer wieder Höhen hat, wo man denkt so wow und wieder Tiefen, bei denen man denkt, oh, fehlende Entwicklung, das klappt alles nicht so, oh, hier Schwäche da. Wir haben viel über seine Schwächen auch schon gesprochen, auch über seine Stärken und ich glaube, das ist eine ganz normale Entwicklungskurve eines jungen Torhüters. Die Frage ist einfach, ich habe gestern mal nachgeguckt, er ist der drittjüngste Torhüter oder Stammkeeper der zweiten Liga, nur der Max Weiß vom KSC ist noch jünger und Nahuel Noll von Greuther Fürth. Und alle anderen haben wirklich auch teilweise mit Abstand erfahrenere Keeper, die alle so in den Endzwanzigern und Anfang 30ern sind. Und die Frage ist jetzt halt, schafft er es, sich im nächsten Jahr so zu stabilisieren, dass er auch einer von den gestandenen Stammkeepern wird, bei denen diese Höhen und Tiefen weniger werden, bei denen, ich habe es in dem einen Text geschrieben, im Moment fühlt es sich an wie eine Achterbahn mit sehr, sehr vielen Irrungen und Wirrungen und Wendungen, die man nicht voraussieht und hoch und runter, dass er irgendwann vielleicht mal in ein Riesenrad umsteigt, in
schöne,
geordnete Bahnen mit Übersicht und Aussicht und Weitsicht und traue ihm das zu, er ist super reflektiert, das habe ich ja auch schon öfter gesagt. Auch nach dem Spiel wirkte er sofort, er hat sich sofort gestellt.
Das zeigt echt Größe, ne? Dass man nach so einem Patzer sich sofort hinstellt und da gab es ja auch schon andere bei Hertha dieses Jahr, die das generell irgendwie anders gehandhabt haben. Genau. Weil er ist so jung und geht direkt selbstbewusst hin und sagt, komm, klar, fragt und dann benennt er das einfach, dass er den natürlich festhalten oder anders abklatschen lassen muss.
Und was mir auffällt in dieser Saison in der zweiten Liga ist, dass es sehr viele individuelle Patzer von Torhütern gibt. Wir haben selbst im Olympiastadion schon einige gesehen. Ich erinnere mich jetzt gerade nur an das Braunschweig-Spiel mit Lennart Grill, der danach übrigens auch nicht mehr wieder so richtig auf einen grünen Zweig gekommen ist. Also ich glaube, gerade 22 Jahre ist Tjaak Ernst alt. Gerade in dem Alter bist du jetzt in der Phase, in der du aus diesen Fehlern am meisten lernst und jetzt ganz nah an dieser Abzweigung stehst zwischen, werde ich jetzt ein richtig guter Keeper oder bleibe ich der immer mal wieder solche Schnitzer drin hat. Und Stefan Leitl hat gesagt hinterher, Fehler passieren im Sport. Tjaak weiß, dass er den halten muss, aber wichtig war seine Reaktion, wie mental stark er danach auch war. Und er hat ja teilweise noch ein paar Dinger da rausgeholt mit Wahnsinnsreflexen. Und deshalb macht er ihm keinerlei Vorwurf, weil er eben gezeigt hat, dass er trotzdem sich danach nicht hängen lässt und das ganze Spiel irgendwie für ihn gelaufen ist. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Fakt.
Auch Benny Weber hat ihm sofort den Rücken gestärkt. Er hat gesagt, letzte Woche in Köln hat er uns echt gerettet. Und das ist auch wichtig natürlich in so einer Phase, dass man das Vertrauen der Verantwortlichen hat, die dann hinter einem stehen. Vielleicht noch ein Fakt, dass Hertha 5-mal in dieser Saison zu null gespielt hat und 5-mal war der Torwart Tjaak Ernst. Ne? Das darf man eben auch nicht vergessen. Das ist ja etwas, woran Marius Gersbeck immer wieder gescheitert ist, dass er zwar ordentliche Spiele gemacht hat, aber eben nie den Kasten komplett sauber halten konnte. Und das ist Ernst schon gelungen. Also es ist eben so ein ungemeines Auf und Ab, aber ja, auch ich bin der Meinung, dass Hertha mit Ernst langfristig mit Sicherheit auf dem richtigen Weg ist jetzt.
Mein Verlierer? Ich habe einen großen und einen etwas kleineren. Mein großer Verlierer, Martin Winkler. Letzte Woche habe ich mich noch zurückgehalten, deshalb lachst du jetzt auch.
Ja, jetzt können wir diskutieren. Aber schieß mal los.
Diese Woche geht wirklich kein Weg mehr dran vorbei, denn man sah wirklich schon nach den ersten paar Minuten, dass Martin Winkler auf dieser Position auf dem linken, als linker Schienenspieler quasi wirklich noch eine Menge lernen muss. Immer wieder Riesenlöcher, die Martin Dardai hinten auch so ein bisschen flicken musste. Martin Dardai hatte extrem viel Laufarbeit dadurch auch, weil Martin Winkler diese Position nicht so richtig halten konnte. Immer wieder auch in die Mitte abgedriftet ist, Läufe nach vorne gemacht hat, die unproduktiv waren. Darmstadt hatte das sehr schnell raus. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch in deren Spielvorbereitung eine Rolle spielte, dass das wahrscheinlich die Schwachstelle sein könnte. Alle gefährlichen Angriffe, die es gab, gingen über die Seite und das war einfach so auffällig, ich habe es ja auch im Stadion sofort gesagt, dass da einfach noch ein Problem sitzt, eine Baustelle.
Ja, bist du fertig? Ja,
ne? Nee, warte, ich guck mal eben, ob ich hier noch was habe.
Aber ich möchte zu engagierten Gegenrede ansetzen, weil...
Nee, Moment, dann gucke ich noch mal eben, ob ich noch mal wieder hier...
Nein, ich kann ja schon mal... Martin Dardai in der Dreierkette jetzt hinter Winkler auf der Position. Mhm. Das war in Köln das große Thema, was Stefan Leitl auch angesprochen hat, dass Deo Seefurig da hinter Winkler gespielt hat und ihn enorm gecoacht hat.
Ja, aber es kann ja nicht sein, dass du einen individuellen Coach auf dem Platz brauchst, um deine Leistung zu bringen.
Ja, aber wir reden doch über den Fußball, über einen Mannschaftssport. Da brauchst du als Kollektiv, musst du funktionieren und da kannst du dich dann auch mal drauf verlassen auf deinen Hintermann, dass er eben da ist. So, und deswegen war es jetzt auch schwieriger für Winkler, weil Martin Dardai natürlich keinen Vorwurf an ihn, aber er hat schlicht nicht die Erfahrung von Seefurg als Schienenspieler. Seefurg kannte sich selber in der Position, wusste daher genau, was er zu tun hat und konnte Winkler so ein bisschen anleiten. Das gab es bei Martin Dardai nicht. Deswegen in der ersten Viertelstunde völlig klar, diese Abstände waren wirklich ein Thema und was auch Darmstadt gesehen hat. Aber ich bin der Meinung, es ist besser geworden danach. Ne? Also die Angriffe von Darmstadt über die rechte Seite sind weniger geworden danach. Die Abstimmung scheint ein bisschen besser geklappt zu haben. Vielleicht half auch da, dass Stefan Leitl in der ersten Halbzeit genau auf der linken Seite von Winkler stand und ihn immer so ein bisschen dirigieren konnte. Und vor allem macht Martin Winkler die Torvorlage zum 1:1. Also was willst du denn noch mehr von wegen unproduktive Läufe? Er geht nach vorne, spielt einen fantastischen Ball in die Mitte und Benny Weber sagte nachher, diese flachen Hereingaben von Winkler waren Thema unter der Woche und das hat sich jetzt direkt ausgezahlt. Hey, und vielleicht ist er noch nicht der geborene Torschütze, aber er hat zum Ausgleich jetzt das Tor gebracht.
Das ist richtig, aber ich finde, du musst dein Positionsprofil schon so erfüllen, dass du selbstständig als Spieler agieren kannst und nicht die ganze Zeit darauf hoffen muss, dass die Spieler um dich herum deine Schwächen wieder ausbaden. Es ist ja auch nicht so, dass ich in meinem Text einen halben Satz schreibe und hoffe, dass du den schon irgendwann beendest, wenn ich dir den Text entgegenlesen gebe.
Sehr schöner Vergleich.
Ja. Also du bist ja, klar, es ist ein Mannschaftssport und klar muss der andere für den jeweils anderen einstehen, wenn irgendwo Probleme entstehen, wenn Fehler passieren. Das ist überhaupt keine Frage, aber nichtsdestotrotz musst du als individueller Spieler auch funktionieren und nicht nur funktionieren, wenn andere da sind, die dich unterstützen, die dich coachen, die dir sagen, was du zu tun hast. Also es ist klar, für ihn eine schwierige Situation. Es ist ein neues Positionsprofil, was er ausfüllen muss. Das ist, wir haben von der Umschulung gesprochen auch oder unter der Woche auch geschrieben. Das ist sicherlich nicht leicht für ihn und das wird auch eine Zeit brauchen. Und dass es nicht sofort funktioniert, ist gar keine Frage. Deshalb auch gar kein Vorwurf. Aber ich finde, du musst schon zeigen, dass da irgendwie Potenzial da ist und ich fand beide Spiele, sowohl Köln als auch Darmstadt, nicht so stark, als dass er da jetzt wahnsinnig viele Argumente in einer Sache gesammelt hat und ich bin davon überzeugt, wenn Kenny jetzt zurückkehrt und Cuisance eben auch, dass sich das dann auch alles wieder so mischt, dass ein Martin Winkler nicht mehr unbedingt gebraucht wird und mir fehlt ein bisschen die Selbstständigkeit in dieser Position.
Meiner Meinung nach war das Darmstadt-Spiel ein klarer Schritt nach vorne von Winkler. Köln, hast du recht, war ein bisschen wild manchmal. Aber jetzt, Benny Weber hat es auch nachher gesagt, er lernt in jedem Spiel. Und das ist, finde ich, klar ersichtlich. Und natürlich braucht er noch Zeit. Die muss man ihm einfach zugestehen jetzt. Ob jetzt das Spiel in Ulm nächste Woche, wo es ja wirklich nochmal hart auf hart kommt in Sachen Abstiegskampf, sprechen wir gleich drüber, dann der richtige Moment dafür ist, ist eine andere Frage. Aber das Potenzial ist gegeben, schlechthin. Also linker Fuß, sauschnell, alles da für die linke Schiene. Und gerade wenn man halt auf nächstes Jahr blickt, wir wissen nicht, was mit Seefried passiert, der Vertrag läuft aus, dann ist das schon eine gute Besetzung, wenn man ihn jetzt dazu kriegt, eben diese Position noch weiter anzunehmen, sich weiter zu entwickeln. Und ich glaube auch einfach, die Erfahrungswerte zählen ja jetzt. Der hat gezeigt, finde ich, dass er diesen Weg beschreiten kann. Und klar ist noch Arbeit vor sich, aber ich bin optimistisch, dass er das schaffen kann.
Ich möchte ehrlich sein, mich muss man da noch überzeugen.
Ja, aber es ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Wir müssen ja auch noch ein paar Herausforderungen haben in dieser Saison, ne? Die jetzt so ein bisschen schienen. Es wirkte ja auch am Wochenende manchmal schon so, habe ich einmal zu dir auch, glaube ich, gesagt, das ist so ein Spiel wie von zwei Mannschaften, für die es um nichts mehr geht eigentlich. Also so ein bisschen, klar ist noch nicht alles safe mit Klassenerhalt, aber so ein bisschen muss man aufpassen, dass jetzt irgendwie nicht alles so ausgetrudelt lassen wird. Ich weiß nicht, ob das grammatikalisch jetzt korrekt war. Ich glaube
nicht. Nee, war es nicht, aber ist auch egal.
Aber es ist auch, es ist eben so ein bisschen so eine schwierige Situation. Man muss gucken, dass man den Drive dabei hält, gierig bleibt. Und wenn Winkler jetzt dort auf der Position zum Einsatz kommt, weiß er auch, dass es eine Chance für ihn ist, sich zu beweisen und nächstes Jahr fester Bestandteil der ersten Elf zu sein. Und deswegen wird er, glaube ich, ordentlich Feuer bei der Sache sein.
Ja, das sehe ich noch nicht übrigens, die erste Elf. Aber gut. Ich habe noch einen zweiten Verlierer, der das Spiel genauso genommen hat, wie du es gerade gesagt hast, nämlich so, als wäre schon alles gelaufen. Derry Sherhand, überhaupt nicht zu sehen. Ich glaube, ich habe dich irgendwann Ende der ersten Hälfte gefragt, hatte Derry eigentlich schon mal den Ball? Der war wirklich komplett unauffällig. 21 Ballkontakte, 12 gespielte Pässe, kein Torschuss, keine Torschussvorlage und sehr erstaunlich für ihn, 0 Dribblings. Also da war wirklich gar nichts los.
Ja, ich habe eine Aktion von ihm im Kopf, aber das war auch so ein, also da war so ein bisschen dribblinghaftes Element mit dabei, aber wahrscheinlich war es einfach nicht genug Gegnerdruck, um als richtiges Dribbling gewertet zu werden. Aber ja, es ist ja auch eine Geschichte, die sich über die ganze Saison schon zieht. Derry Sherhand, die eine Woche spielt er brillant, die nächste taucht er wieder völlig ab.
So ein bisschen, ne? Das Tjaak-Ernst-Syndrom.
Ja, das war grundsätzlich einfach von Darmstadt gut verteidigt, dass sowohl Sherhand als auch Rehse wirklich kaum Stiche setzen konnten. Und das ist ja das Thema, dass diese beiden die Sturmspitze bilden, um einfach dieses Tempo auf den Platz zu bringen. Und hatte Leitl hinterher auch angesprochen, es war schon klar zu merken, dass beide Mannschaften dem Gegner keine Tiefe geben wollten. Und wenn das dann nicht gelingt, brauchst du eben eher so eine Art Wandspieler im Sturm. Und das ist der Sherhand nicht, das wissen wir. Ja, es war ein etwas dünnerer Auftritt von ihm.
Ja, und durch die fehlenden Akzente von Rehse und von Sherhand war eben auch das Problem, dass offensiv nicht viel stattfand. Das war auch das, was Benny Weber hinterher kritisiert hat, dass er gesagt hat, wir haben hinten dann ein bisschen zu viel zugelassen und vorne einfach überhaupt keine Akzente gesetzt. Das sind Sätze, die wir schon in dieser Saison auch häufig gehört haben, aber das war eben aus einer Zeit, bevor man die vermeintliche Stürmerkrise gelöst hatte und das war jetzt nochmal so ein Paradebeispiel dafür, dass wenn sich der Gegner wirklich gut auf dich und dein Spiel einstellt, du nochmal ganz andere Lösungen finden musst.
Guter Wechsel dann, ne? In der, ich glaube, 10 Minuten Verschluss war es roundabout, kam Florian Niederlechner für Derry Sherhand und der jetzt gerade auch wirklich keine einfache Zeit hat, aber der schon ja eher so der klassische Stürmertyp ist und du bist schon in der Lage durch dieses Profil, dass du jetzt so zwei Tempospieler im Sturm hast und dann, wenn du einen Florian Niederlechner reinbringst, kannst du das Profil deines Angriffs schon nochmal deutlich verändern. Und es wäre ja fast sogar gut gegangen. Florian Niederlechner hatte noch seine eine Aktion, die dann da knapp nebenher ging.
Ich hätte ihn mir einfach ein bisschen früher gewünscht.
Ja,
hätte man machen können. Das, was du vorhin gesagt hast, dass man dann doch eher einen Wandspieler braucht als die Kreativen, die in die Tiefe gehen. Das hätte so ein bisschen auch seine Rolle sein können. Aber gut, er kann dann eben später, du hast gerade gesagt, die Fußspitze hat den Ball am Pfosten vorbeigelenkt. Das wäre dann auch noch wieder so ein Ding gewesen. Aber ja.
Ich habe auch noch einen kleinen Verlierer, und zwar Michael Kabofnik. Wenn nicht in diesem Spiel, soll er nochmal Startelf spielen für Hertha BSC? Also es gab zwei Gelbsperren.
Ich habe mich ehrlich gesagt auch gefragt, was er Stefan Leitl getan hat, weil er ist wirklich, er hat die ersten zwei Spiele noch gespielt, dann kam die Systemumstellung und seitdem ist er abgemeldet. Und was hätte noch passieren können, als jetzt diese Sperren um ihn
vor allem genau auf seinen beiden Positionen. Ne? Also er hätte sowohl als rechter Schienenspieler als auch als im zentralen Mittelfeld hätte er auftreten können.
Auch als linker Schienenspieler.
Ja, er wurde nicht dafür berücksichtigt. Kam dann zwar schon in der 60. Minute etwas früher als zuletzt und hat sich so ein bisschen tiefer einsortiert als Doppelsechs neben Diego Demme.
Auch übrigens, um die Lücke da hinten zu schließen, über die wir vorhin diskutiert haben.
Und ich fand, er hat da einen ordentlichen Job gemacht, aber halt eben, er braucht irgendwie, glaube ich, mal so eine Highlight-Aktion, um wieder mehr ins Blickfeld zu rücken. Ne? Und es ist schwierig momentan für ihn einfach und da bin ich auch mal gespannt, wie das da im Sommer weitergeht, weil aktuell wirkt es so, als ob er unter Stefan Leitl nicht wirklich eine Perspektive hätte, wenn du auch ihn gefragt hast am Donnerstag auf der Pressekonferenz danach. Und er betont ja immer, wir müssen alle Spieler mitnehmen, wir müssen dafür sorgen, dass alle Spieler mitziehen. Aber wenn du dann Kabofnik in so einem Spiel, wo es sich wirklich anbietet, ihn zu bringen, dann doch draußen lässt, dann wird es natürlich vielleicht auch für den Spieler irgendwann schwierig, dass er keine Perspektive sieht. Ne?
Leitl hat auf besagter Pressekonferenz auch die Vielseitigkeit von Kabofnik gelobt, dass man ihn wirklich auf mehreren Positionen einsetzen kann. Und aktuell, ich habe es dann auch geschrieben, sieht so aus, als wäre ihm das so ein bisschen zum Nachteil geworden, weil er eben nicht diese eine Position hat, auf der er dann herausstechen kann, sondern er kann halt mehrere, könnte überall einspringen. Darf er nicht. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
Alles offen auf der Position und ja, ob Kabofnik so die Zukunft hat und die Zukunft ist.
Für Hertha geht's weiter am Ostersonntag in Ulm um 13.30 Uhr. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, es könnte eine Entscheidung fallen. Wir haben den Taschenrechner bemüht und herausgefunden, dass, wenn Hertha gegen Ulm gewinnt, ein direkter Abstieg nicht mehr möglich ist.
Um dann in die Relegation zu rutschen und gegen den Dritten der dritten Liga.
Nils, ich habe vorhin gesagt, wir haben hier eine gute Nachricht am Ende und jetzt kommst du und machst
also
alles
zu nicht. Genau, also der direkte Abstieg
lass mich lieber weiterreden.
Aber es ist alles offen, ne? Es ist ja immer, also es kann ja immer noch nach hinten
losgehen. Lass mich lieber weiterreden.
So.
Hertha hätte 39 Punkte mit einem Sieg gegen
Ulm. Guck mal, jetzt bist du in all der Kontroverse hier selbst.
Ja, weil ich mich über dich aufregen muss hier. Und Ulm hätte 26, das wären dann 13 Punkte Vorsprung bei noch zu vergebenen 12 Punkten. Jetzt gucken wir noch mal eine Stufe höher. Sollte Münster ebenfalls verlieren, wovon wir natürlich nicht ausgehen.
Nein, wie könnten wir nur? Das wird nicht passieren.
Wären es 11 Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang, inklusive des direkten Duells, was am vorletzten Spieltag noch ansteht.
Um
das
Gottes
heißt,
Willen, ich hoffe, dass da schon alles gelaufen ist. Sonst
auch,
wird
für
hier
beide
die
Mannschaften.
Podcast
Das heißt, es ist schon so ein kleiner Showdown in Ulm.
Ja, auf der anderen Seite, wenn man es andersrum betrachtet, ne, es ist ja auch echt so, wenn Hertha das Ding verlieren sollte in Ulm, es ist gerade nochmal Bewegung im Keller drin, die Mannschaften von unten gewinnen alle, Ulm schlägt gerade Magdeburg aus irgendeinem Grunde.
Braunschweig
schlägt den HSV und
Preußen-Münster spielt unentschieden gegen den KSC.
So, die einzigen, die jetzt nicht so richtig in Form sind. Aber
Jan Regensburg hat Schalke geschlagen.
Ja, ne, es sind alle da und wenn Ulm jetzt nochmal gewinnen sollte gegen Hertha, dann haben die natürlich auch einfach das Momentum auf ihrer Seite.
Und wittern nochmal Morgenluft.
Genau, während Hertha echt dann nochmal Gefahr läuft, da unten reinzurutschen. Also ich glaube, das wird wirklich knüppelhart. Und
wir konzentrieren uns auf die positiven Dinge. Sieg gegen Ulm und der direkte Abstieg wäre verhindert. Ich finde, das ist was wir mitnehmen können fürs Osterwochenende.
Ja, das ist eine Perspektive, auch wenn dann diese besagte Möglichkeit des weiteren Relegationsdramas noch nicht ganz vom Tisch ist. Aber ich glaube, immer ganz ehrlich, mit einem Sieg gegen Ulm wären es 39 Punkte. Also mit 39 Punkten steigt man auch nicht mehr ab, glaube ich. Vor allem nicht in dieser Zweitligasaison.
Ich habe jetzt
zwar
mal
die Mannschaften ins Punkten kommen, aber grundsätzlich ist das Punktlevel ja noch nicht so hoch da unten, dass da.
Ich habe in dieser Woche mal oder in der letzten Woche mal nachgeguckt und ich glaube, es ist schon echt so 10-12 Jahre her, dass man mit 39 Punkten da unten noch reingerutscht ist. Also von daher. Schauen wir uns mal das Duell mit dem Aufsteiger an. Der ist, wie gesagt, nah dran am Relegationsrang und wird gerne von allen als absolutes Defensivbollwerk beschrieben, an dem sich schon viele Mannschaften die Zähne ausgebissen haben. Zuletzt jetzt Magdeburg, Toni Leister hat auch noch gesagt, naja, wenn die da schon verlieren, dann wird es auch für uns eine harte Aufgabe. Und dann habe ich mir überlegt, die haben ja schon mal diese Saison gegeneinander gespielt und ich musste wahrhaftig nachgucken und habe wirklich null Erinnerungen an dieses 2:2 im Olympiastadion. Ich war da.
Ja, ich auch. Wir saßen nebeneinander. Ich erinnere mich an einen prall gefüllten Ulmer Gästeblock, der offenkundig die Zeit seines Lebens hatte da. Ich weiß noch, so ein paar Jungs, es muss irgendwie Herbst gewesen sein oder so, nochmal ein schöner Tag.
November,
okay, dann doch nicht. Nee, dann war es doch so, dass vorne so ein paar Herren Oberkörper frei standen und ich das deswegen so in Erinnerung habe, weil die das im November gemacht haben.
Ich weiß auch, dass wir gesagt haben, Chapeau, der ist echt gut gefüllt, der Gästeblock, dafür, dass es eine der weitesten Auswärtsreisen ist. Aber an dieses Spiel, an dieses 2:2 habe ich null Erinnerungen. Mir ist dann so noch aufgekommen, dass dann nachher diskutiert wurde, wieder Heimspielschwäche. Aber ansonsten ist das gelöscht.
Ja, es war halt so ein typisches Beispiel dafür, dass Hertha gerade gegen die Teams von unten echt schwächelt dieses Jahr, was natürlich jetzt die Perspektive oder zumindest die Sinne schärfen sollte.
Es
vor
ist jetzt
diesem
eine andere
Auswärtsspiel.
Hertha.
Und Ibrahim Maser fehlt erstmals in diesem Jahr. Ne? Das finde ich ist ja auch eine erstaunliche Statistik, dass er in jedem Spiel bisher in der Startelf stand. Und jetzt wird er wegen der fünften gelben Karte, die er sich durch einen kleinen Zupfer in der Nachspielzeit am Wochenende noch verdient hat, fehlen. Ich glaube, das muss nicht unbedingt eine schlechte Nachricht sein, weil das wird, wie schon angekündigt, knüppelhart und nochmal kratzen, beißen, treten, Abstiegskampf. Und Ibrahim Maser als sehr feinfüßiger Spieler, natürlich immer einer für die fußballerisch hochwertigen Momente. Und wenn man jetzt vielleicht so ein bisschen auf Gradlinigkeit gezwungenermaßen dann setzen kann, könnte das ein guter Weg sein, zumal es auch für Ibo Maser selbst vielleicht mal eine ganz willkommene Pause ist. Der hat ja eine kleine Durststrecke momentan, was das Thema Scorerpunkte angeht, seit 7 Spielen an keinem Tor mehr direkt beteiligt gewesen.
Aber trotzdem immer wieder gute Auftritte.
Natürlich, gute Auftritte, auch jetzt am Wochenende wieder 2 gute Fernschüsse, wo er ein bisschen Gefahr mit auslöst, aber vielleicht hilft ihm das auch einfach mal eine Woche ein bisschen runterzufahren, raus aus dem Blickpunkt zu sein. Das ist ja auch so, er ist immer im Blickpunkt, weil er eben der Stützespieler ist bei Hertha BSC. Ne?
Mir fehlt aktuell noch jegliche Fantasie, wie man seine Qualität ersetzen möchte. Allerdings ist es vielleicht dann schon mal ein ganz guter Probelauf für die Zeit ab Sommer, wenn er dann tatsächlich wechseln sollte. Schauen wir mal, wie das so wird in Ulm und um Ulm herum.
Ich hoffe, für die Hertha-Fans, die mitfahren, die ja auch wieder eine weite Fahrt vor sich haben, das ist zumindest vielleicht ein anderer Auftritt als in Elversberg wird bei dieser letzten weiten Fahrt. Das ist ja auch durchaus ein Thema und auch das kam am Wochenende immer wieder hoch. Ich glaube, Tjaak Ernst war es, der gesagt hat, ja, wir müssen den Fans schon auch noch irgendwie was zurückgeben jetzt diese Saison. Das war jetzt bezogen auf die Heimspiele vor allem. Aber auch in Ulm werden wir ja mit Sicherheit wieder einen vollen Gästeblock erleben, der eine weite Fahrt auf sich nimmt.
Und, an Ostern.
Am Osterfest, und dann hoffentlich nicht enttäuscht wird.
Wir ersparen euch jetzt diverse Wortspiele mit Ostern und Eiern. Und etc. Stattdessen sagen wir sind am Ende angekommen, hören uns am 22. April wieder, also am Dienstag nach Ostermontag. Und bis dahin bedanken wir uns bei euch wie immer fürs Zuhören, fürs Zuschauen und fürs Kommentieren und Daumen dalassen und abonnieren. Und schreibt uns gerne, wenn ihr wisst, was mit Jos Luhukay passiert ist, wenn ihr eine Idee habt, wie man Ibo Maser vernünftig ersetzen kann oder auch eine Idee, was mit Martin Winkler passiert.
Zum Thema Abonnieren noch ein Satz von mir. Wir haben auf dem YouTube-Kanal 1000 Abonnenten geknackt, der Berliner Morgenpost.
Wupp, wupp.
Und wir wissen, dass ein Großteil davon von euch aus der Hertha-Community kommt. Deswegen vielen Dank. Wir wissen, dass wer Hertha-Fan ist, grundsätzlich gut ist im Treuerhalten, auch in schweren Zeiten. Aber vielen Dank für den Support und freut euch auf alles, was noch kommt diese Saison.
Das ist ein schönes Schlusswort. Damit sagen wir bis nächste Woche.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.